Ulm, Zukunft, Stadt. Der Podcast der Digitalen Agenda Ulm.
Die digitale Agenda mit der Sendung und dem Podcast, und es geht heute um interkommunale Zusammenarbeit bei Open Source Softwareentwicklung. Ein sehr, sehr langer Titel, aber wie alle digitale Agenda-Themen sehr spannend. Es geht um interkommunale Zusammenarbeit, also zwei Städte arbeiten zusammen oder zwei Kommunen arbeiten zusammen, und es geht um Open Source Softwareentwicklung. Zu Gast heute im Studio sind Ansgar Engbert von der Stadt Herrenberg und die Katharina Schweiger hier aus Ulm von der Digitalen Agenda in Ulm. Hallo erstmal.
Hallo, danke für die Zeit mal wieder.
Ja, hallo zusammen. Danke für die Einladung.
Gut, also Ansgar ist angestellt bei der Stadt Herrenberg und kümmert sich da um Mobilitätsthemen, um die Nachhaltigkeit, und betreut ein Modellprojekt. Da kommen wir nachher noch drauf. Und eigentlich ist er Humangeograf und hat sich vorher schon mit Mobilitätsthemen beschäftigt. Also auch ein sehr spannender Lebenslauf. Das heißt, man kann auch mit Humangeograf Verkehrsthemen bearbeiten. Und die Katharina Schweiger hat hier an der Uni studiert und hat sich mit nachhaltiger Unternehmensentwicklung beschäftigt und dann als erstes gesehen, dass die Stadt Ulm hier ein spannendes Projekt hat, um die Nachhaltigkeit in der Stadt zu entwickeln. Und wir werden heute nochmal genauer hören, was ihr beide denn da so genau macht. Vielleicht gehen wir erstmal darauf ein, was Ansgar, du in Herrenberg für ein Modellprojekt betreust.
Ja, genau. Wir in Herrenberg sind Modellstadt geworden, ausgewählt durch das BMVI, und wir erproben im Auftrag des Bundesverkehrsministeriums Modellstadtmaßnahmen im Sinne, die Luftreinhaltung bringen, weil wir haben erhöhte Stickstoffoxidwerte in Herrenberg. Wir reißen dort die Grenzwerte, und bei uns ist es notwendig, dass wir dort Luftreinhaltemaßnahmen ergreifen, und da haben wir ein großes Maßnahmenbündel, was wir dort umsetzen. Insbesondere bauen wir unsere Hauptverkehrsachsen um und schaffen Angebotsverbesserungen im ÖPNV und haben reduzierte Ticketpreise. Und aber der dritte sehr wichtige Baustein ist eben die intermodale Mobilitätsplattform, genau, die wir dort entwickeln und die aufbaut auf dem, die Ulmer Digitale Agenda schon nach Deutschland gebracht hat. Und da kommen wir sicherlich gleich noch ein bisschen mehr drauf zu sprechen. Genau, wir nennen das Ganze Stadtnavi.
Ja, da wollte ich erstmal gleich noch, was wolltest du noch sagen?
Ach so, nur, dass wir das Ganze Stadtnavi nennen und das Ganze auf dem Digitransit-System beruht, was aus Finnland kommt.
Oh, da sind jetzt gleich einen ganzen Haufen Stichworte gefallen, die uns die Stunde beschäftigen wurden. Vielleicht zuerst mal kurz, wie seid ihr denn überhaupt darauf aufmerksam geworden, dass die digitale Agenda in Ulm schon was gemacht hat?
Also da kann gern ich einspringen. Ansgar, korrigier mich, wenn ich irgendwas erzähle, was so nicht stimmt. Aber soweit wie ich informiert bin, sind die Herrenberger eigentlich wegen dem ganz anderen Thema, das in Ulm schon bespielt wird, nach Ulm gekommen. Und zwar hat sich da der Leiter vom Bauhof in Herrenberg, der Stefan Kraus, mit dem Projektleiter vom Verschwörhaus in Ulm, dem Stefan Kaufmann, getroffen. Und eigentlich haben die sich über LoRaWAN ausgetauscht. Weiß nicht, ob das jetzt schon zu tief geht, aber dazu gibt es ja nächstes Mal einen eigenen Podcast. Naja, auf jeden Fall haben sie sich Ewigkeiten über LoRaWAN ausgetauscht und wie man das so in der Kommune am besten ausbauen kann und wie man die Leute da mitnimmt. Und ganz zufällig hat der Stefan Kraus erwähnt, und in diesem Modellstadtprojekt, in dem Herrenberg eben ist, müsste eigentlich auch noch eine digitale Mobilitätsauskunft quasi entwickelt werden. Und sie wussten nur nicht so richtig, wie anfangen und wie das Thema angehen. Und dann, wie es der Zufall so will, wurde kurz vorher von den Leuten, die im Verschwörhaus aktiv sind, von einem der Ehrenamtlichen eine digitale Mobilitätsplattform, deren ja, Source Code, also worauf die Entwicklung quasi aufbaut, frei zur Verfügung steht. Ist quasi öffentlich im Internet, kann jeder benutzen, abrufen, auf seinen Anwendungsfall anpassen. Nur leider war die halt in Finnisch. Und dann hat der Ehrenamtliche sich mal auf einem Bahn-Hackathon, also auf einem Hackathon der Deutschen Bahn, die Arbeit gemacht und das übersetzt. Und somit war quasi der Anwendungsfall für Herrenberg geschaffen.
Oh, da habe ich gleich schon wieder einen ganzen Haufen neue Sachen erfahren. Ich wusste zum Beispiel gar nicht, dass man auf dem Hackathon nicht unbedingt coden muss, sondern auch einfach übersetzen. Vielleicht kommen wir da schon auch ein Stück weit weiter. Wenn da jetzt so zusammengearbeitet wird zwischen Ulm und Herrenberg, sind da dann auch weiter solche Ehrenamtlichen beschäftigt? Oder wie muss man sich das vorstellen? Wie arbeitet ihr da jetzt zusammen, um dieses Projekt jetzt oder diesen Code, der da liegt, weiterzuentwickeln?
Also in Ulm ist es so, dass wir mittlerweile auch in einem Förderprojekt uns geangelt haben, das von der EU allerdings kommt, das eben auch die Leitlinien hat, mit offener Software zu arbeiten, damit das quasi möglichst übertragbar auch für andere Kommunen wird und nicht immer jeder das Rad neu erfinden muss, sondern man gemeinsam an so einer Codebasis arbeitet. Und dadurch können wir jetzt natürlich, darüber ist zum Beispiel auch meine Stelle zustande gekommen, darüber können wir dann natürlich mit einer ganz anderen Power jetzt dahinter arbeiten. Das Coole an dem Projekt ist, dass eben öffentlich entwickelt wird. Das heißt, der Code ist auf GitHub und da kann wirklich jeder Entwickelnde oder jeder, den es interessiert, sich das anschauen und Verbesserungshinweise geben. Also hauptsächlich entwickeln da wir hauptamtlich dran, aber es steht natürlich jedem offen, der sich für das Thema interessiert, Beiträge zu liefern.
Aber jetzt muss ich mal nachfragen, kann einer von euch beiden wirklich programmieren?
Ich kann es nicht, aber dafür meine zwei Kollegen, mit denen ich im Projekt bin.
Und bei in Herrenberg?
Nein, ich kann auch nicht programmieren. Da kenne ich mich gar nicht aus. Ich mache die Projektleitung. Das ist meine Aufgabe in dem Projekt. Genau dafür, wir machen das Ganze, weil es einfach ein Förderprojekt ist und auch eine kurze Laufzeit hat, mit externen Dienstleistern zusammen, die uns quasi, die aber eben auch aus dieser ehrenamtlichen Community herauskommen. Genau, die haben dort einfach starke Bezüge zu dem Ehrenamt auch. Genau, aber mit denen entwickeln wir das. Programmieren kann ich selber nicht. Nein.
Also das heißt, ihr bindet da auch andere ein, Dienstleister, Ehrenamtliche. Also da gibt es eine ganze Gruppe von Leuten, die sich daran beteiligen.
Das Schöne, was an der Zusammenarbeit auch irgendwie jetzt entstanden ist eineinhalb Jahre, ist das natürlich durch die digitale Agenda, unten drunter ist das Verschwörhaus, da ist schon mal eine enge Verknüpfung mit dem digitalen Ehrenamt und mit ganz vielen Leuten, die sich für dieses Transportthema interessieren. Und auch der Dienstleister, mit dem die Herrenberger zusammenarbeiten, da wurden früher schon mal, haben sich die Leute kennengelernt, auch auf einem Hackathon, der da auch aus Interesse eben teilgenommen hat. Das heißt, Die sind alle verbunden durch so einen Drive für offene Daten und die Arbeit mit offener Software. Der eine macht es beruflich, der andere macht es im Ehrenamt. Und dadurch haben wir jetzt angefangen, auch im Rahmen des Projekts so ein zweiwöchentliches Meetup zu organisieren, das offen ist. Also da machen wir auch immer Werbung drüber, über Twitter erst nur. Das sollten wir noch verbessern und das noch breiter streuen. Eben unter dem Motto, gar nicht unbedingt, wir machen das jetzt für Projekt X oder Y, sondern es gibt so viele Menschen, die sich ehrenamtlich oder hauptberuflich, wie auch immer, für dieses Thema interessieren. Und da sollten wir doch einen Raum schaffen, sich auszutauschen und auf dem Laufenden zu halten.
Wenn ihr jetzt da so zusammenarbeitet, sind die Bedürfnisse von Herrenberg und Ulm da ähnlich oder müsst ihr euch da immer dann auch auf einen Nenner bringen? Kann man das so standardisieren? Geht das?
Also für die sagen wir, softwareseitig ist das sowieso standardisiert, sagen wir mal, was da funktioniert und was nicht funktioniert. Wo es sich unterscheidet, ist natürlich, welche Features braucht Ulm, welche Features braucht Herrenberg. Aber da ist unsere Kooperation, ist jetzt nicht so fest gestrickt, dass wir sagen, wir haben jetzt keinen Vertrag oder keine Kooperationsvereinbarung geschlossen, sondern wir haben gesagt, wir nutzen das einfach mal, dass wir beide an einem Projekt arbeiten, in dem es um offene Software geht, um freie Software geht und gucken, wie es läuft. Also, und das sieht im Sinne, also das sieht oft ganz unterschiedlich aus. Manchmal stoßen wir auf ein Problem, rufen die Herrenberger an, sagen, habt ihr da schon eine Lösung? Wisst ihr, wie man da weitermachen kann? Manchmal, wir sind da zusammen in einem Slack-Channel, in dem man sich austauscht. Manchmal geht es da nur um zwei kurze Nachrichten. Sag mal, hast du da an dem Prozess irgendwas geändert? Und dadurch, dass das Ganze eben auch auf GitHub stattfindet und offen ist, kann man diese Änderungen oder diese Versionierung, was sich verändert, auch gut nachvollziehen.
Ja, das ist GitHub ist ja auch eine Plattform, die für alle, die das nicht kennen, das ist einfach eine Internetplattform, die von Microsoft gekauft wurde und die offen ist. Da kann man sich einen Account machen und kann sich an vielen, vielen, vielen tausenden Projekten beteiligen, so wie man gerne möchte. Bevor wir uns jetzt mal genauer anschauen, was ihr da genau entwickelt, vielleicht auch noch mal die Frage, warum macht ihr das überhaupt zusammen? Warum entwickelt nicht jeder für sich selber?
Ich glaube, das Spannende an dem, dass wir das Ganze Open Source machen, also Open Source, dass es frei verfügbar ist für alle, dass es jeder nachnutzen kann und dass jede Stadt, jede Initiative das Ganze aufsetzen kann, ist einfach der Vorteil, dass wir gemeinsam an einem Projekt weiterentwickeln und nicht immer neue Leuchttürme, so heißt es häufig, entwickeln über irgendwelche Förderprogramme, die dann eingestellt werden müssen, weil die Förderlaufzeit nur begrenzt ist, sondern das, was wir jetzt in diesen Förderprojekten machen, das ist einfach etwas, was auch der Nächste dann einfach nehmen kann und es weiter betreiben kann und weiterentwickeln kann. Und da hoffen wir auch sehr stark drauf und da arbeiten wir gerade auch sehr stark dran, dass das Projekt, was wir jetzt entwickelt haben, dass das auch in anderen Städten fortgeführt wird und dann gemeinsam mit anderen weiteren Kommunen, dass diese interkommunale Zusammenarbeit sich einfach noch deutlich erweitert und dass man einfach eine große Anzahl von Kommunen hat, die dann gemeinsam an einem Projekt arbeiten, um eben das bestmögliche Nutzererlebnis und die bestmöglichen Informationen im Bereich Mobilität, das bestmögliche Routing zur Verfügung zu stellen. Und das ist gerade sehr spannend, das mitzuentwickeln und mitzubegleiten.
Und was genau geht es dann eigentlich jetzt, was ihr da entwickelt?
Ansgar, magst du oder soll ich?
Beginn du doch mal und dann kann ich quasi anknüpfen, wie wir das Ganze von euch aus Ulm adaptiert haben und fortgeführt haben.
Genau, also wir entwickeln zusammen an Digitransit oder Digitransit, ich sage es immer auf Englisch, weil ich nicht so richtig weiß, was richtig ist, ehrlich gesagt. Und da geht es um intermodales Routing. Das hört sich jetzt mal, was ist denn das? Im Endeffekt soll es eine technische Lösung dafür sein, von A nach B zu kommen mit verschiedenen Verkehrsmitteln. Und zwar so, dass diese bestmöglichst verknüpft werden. Das heißt, im Idealfall für ein Ulmer Beispiel zum Beispiel, ich möchte von Stuttgart nach Ulm kommen. Ich fahre und meine Route schlägt mir dann vor, okay, du fährst vom Bahnhof Stuttgart bis zum Bahnhof nach Ulm im Zug. Da steigst du dann um in die Linie so und so. Und die letzten 100 Meter kannst du zum Beispiel mit einem E-Scooter zurücklegen, die jetzt alle neu in die Stadt geregnet sind.
In Herrenberg gibt es auch E-Scooter oder bindet ihr andere Dinge ein?
E-Scooter haben wir in Herrenberg noch nicht. Wir haben dafür ein Bike-Sharing-System, welches in Herrenberg tätig ist. Das haben wir mit integriert und wir haben einfach viele verschiedene Mobilitätsangebote, seien es auch solche Dinge wie Radservice-Stationen, wo man sein Fahrrad aufpumpen kann. Das sind eben auch wichtige Dinge im Kleinen, die wir einfach über diese Plattform, über das Stadtnavi abbilden, so nennen wir es in Herrenberg. Genau, da können wir einfach Mobilitätsoptionen, die es gibt, miteinander verknüpfen und sagen, wir bieten ein intermodales Angebot über Bike-Sharing-Systeme, über die Echtzeitdaten vom ÖPNV, über die ganzen Busverkehre, die bei uns in Herrenberg zur Verfügung stehen. Wir bieten dort quasi die Möglichkeit an, das alles miteinander zu vernetzen. Und das ist einfach sehr spannend und bietet ein Riesenpotenzial, das wir versuchen möchten zu heben und sind da gerade auf einem sehr guten Weg.
Da zeigt sich vielleicht auch schon der Vorteil daran. Also wir bauen quasi beide Städte bauen auf der gleichen infrastrukturellen Softwarebasis auf. Aber das heißt nicht, dass überall gleich aussieht. Also Herrenberg kann zum Beispiel, hat nochmal andere Voraussetzungen in der Region als Ulm. In Herrenberg gibt es Bikesharing, in Ulm gibt es E-Scooter. Und man arbeitet eben zusammen an dieser Basis und hat aber sozusagen einzigartige Variationsmöglichkeiten für die Region.
Ich kann mir vorstellen, dass es ganz schön schwierig ist, weil normalerweise, wenn ich das jetzt als User mache, dann muss ich hier zum Beispiel die Bahn-App aufmachen und dann muss ich die E-Scooter-App aufmachen und dann muss ich irgendwie googeln, wo sind jetzt die Fahrradstationen. Wie funktioniert das, dass ihr da über solche einzelnen Grenzen hinaus arbeitet?
Tja, da sind wir auch schon beim magischen Thema. Technisch ist es theoretisch alles kein Problem. Was man dafür aber braucht, ist eben die entsprechenden Daten als offene Daten vorliegend. Und da stoßen wir natürlich auch sehr oft an das Problem, dass die einfach hinter einer Unternehmenstür verschlossen sind. Und deshalb arbeiten wir in den Projekten auch sehr stark daran, dass eben solche Daten als offene Daten veröffentlicht werden. Das heißt, dass nicht nur wir die nutzen können, sondern eben alle.
Also das heißt, eure Arbeit beschäftigt sich nicht nur mit der Entwicklung von so einem Produkt, sondern da geht es eigentlich mehr um das Organisieren von irgendwelchen Randbedingungen, wie zum Beispiel Recht oder Unternehmenseigentum oder sowas außenrum.
Ja, es ist viel Organisation, viel Erklären, viel auch dieses Thema Recht und Eigentum sollte eigentlich gar nicht so eine große Rolle spielen, weil letzten Endes sprechen wir ja immer von Faktendaten. Wann kommt mein Bus, wo ist die Bushaltestelle, wo steht ein Fahrradständer? Das ist eigentlich jetzt nichts, wo großes Urheberrecht darauf ansprechen sollte.
Warum ist das so, dass das oft nicht einfach ist?
Da dran zu kommen oder die Leute zu überzeugen?
Ja, wahrscheinlich die beides, weil das die Leute muss man ja erstmal überzeugen, um ranzukommen.
Also das sind immer ganz verschiedene Kontexte, ob man da jetzt mit Unternehmen spricht oder natürlich auch mit Datensätzen aus der Verwaltung, wie zum Beispiel, wo stehen denn so Fahrradständer in Ulm rum? Das sind immer ganz unterschiedliche Kontexte. Ganz oft hatten die Leute mit dem Thema offene Daten davor noch gar nichts so richtig am Hut. Ganz oft sind es Ängste, dass man irgendwie datenschutzrechtlich irgendwas verletzt, aber die kann man sehr gut beschwichtigen, da ja keinerlei Personenbezug besteht, sondern das wirklich nur Faktendaten sind. Ganz oft werden solche Daten wie, wo steht ein Fahrrad vom Bikesharing oder ein Auto vom Carsharing oder was auch immer, was man sharen kann, als Unternehmensgeheimnisse gehütet, was meiner Meinung nach auch immer nicht so viel Sinn macht, weil wenn ich möchte, dass die Leute dieses Mobilitätsdings fahren, also irgendein Apparat, Scooter oder Auto benutzen, muss ich es ja eigentlich möglichst einfach machen, das Ding auffindbar zu machen. Und wenn es immer nur über die eigene App geht, dann stellt es ja auch in gewisser Hinsicht eine Barriere dar.
Ja, die Erfahrung haben wir in Herrenberg auch gemacht. Das ist einfach, dass wir an vielen Stellen viele Akteure an einen Tisch bringen müssen und diese davon überzeugen müssen, dass einfach diese Daten zur Verfügung gestellt werden. Und das sind zum einen andere Akteure, andere Städte, Verkehrsverbünde und so weiter, die all diese Mobilitätsdaten haben. Aber es ist auch bei uns intern in der Verwaltung. Auch dort müssen wir das Bewusstsein schaffen, dass wir einfach sagen, ja, es gibt einfach viele Daten, die wir haben und da sind einfach viele Dinge dann zu bearbeiten. Vorbehalte abzubauen, wo man sagt, das sind jetzt keine Daten, die irgendwie schützenswert sind, sondern das sind Daten, die möchten wir einfach veröffentlichen, um dort einfach einen Mehrwert zu generieren als offene Daten. Also da gibt es einfach viel Abstimmungsbedarf und dort muss man einfach viel Energie reinstecken, als dass man dann dort zu Erfolgen kommt. Und ich glaube, wenn man diese Energie aber reinsteckt, dann bewegt sich auch was. Und da bieten einfach solche Förderprogramme die Möglichkeit, dass man sich dann auch mit solchen Dingen beschäftigt und dann sowas, so ein Modellprojekt aufbauen kann und einmal zeigen kann, wie es exemplarisch aussehen kann. Und so entwickelt sich die Idee dann immer weiter, dass man sagt, aufbauend auf dem kann man jetzt noch weitere Daten veröffentlichen und damit die ganze Plattform auch nochmal deutlich voranbringen.
Jetzt kommt das Digitransit, das, die Grundlage von dem Code kommt ja aus Finnland. Wir haben ja jetzt hier bei im Gesundheitssektor gesehen, dass wir mit dem föderalen System, also es hört sich für mich auch gerade ein bisschen so an, dass mit dem föderalen System wir auch manchmal so ein bisschen Schwierigkeiten haben, alle auf einen Nenner zu kommen. Das hört sich für mich jetzt so ähnlich an. Ist das dann in dem Verkehrssektor auch so, dass das so zergliedert ist und man das erstmal auf eine gemeinsame Nenner bringen muss?
Ja, also zergliedert ist es stark. Ich glaube, wir haben unter 20 oder so, über 120 Verkehrsverbünde in Deutschland. Da mal zum Beispiel Auskünfte zu machen, die über Verbundsgrenzen hinweggehen und sowas, das ist alles gar nicht so leicht. Und dann gibt es natürlich auch noch den VDV, ich glaube Verein Deutscher Verkehrsunternehmen heißt der. Und der ist, unter dem gliedern sich quasi die ganzen Verbünde an, und der hat auch große Vorbehalte gegen offene Daten, weil er Angst hat, dass ihm dann quasi, dass den Verbünden das Geschäft weggenommen wird. Und daher ist da nur, sind da nur einige Bretter zu bohren, würde ich sagen, um da alle zu überzeugen. Aber ich glaube, letzten Endes bleibt uns auch gar nichts anderes über. So schnell wie sich die Mobilitätswelt ändert und so viele andere Player wieder nur ins Spiel kommen, ist die Offenheit da eigentlich das Naheliegendste meiner Meinung nach.
Was bringt denn jetzt eigentlich die Zusammenarbeit dem Bürger, der ja das nachher auch nutzen soll?
Ja, diese Zusammenarbeit, die hat einfach einen großen Nutzen, indem wir sagen, wenn wir jetzt ein bisschen langfristiger denken, das geht jetzt vielleicht über so eine Förderlaufzeit hinaus, wir haben jetzt noch ein gutes halbes Jahr für das Projekt, aber wenn man das Ganze in einem größeren Kontext denkt, dann müssen wir einfach in die Richtung denken, dass es so Disruptionen gibt, dass sich Dinge ändern. So gab es das im Onlinehandel, mit dem das Amazon groß geworden ist. So wird es das auch im Mobilitätsbereich geben, dass es einen großen Anbieter geben wird. Das ist zumindest so die Befürchtung. Ich würde es eine Befürchtung nennen, weil ich glaube, damit gehen einfach marktbeherrschende Stellungen einher. Und ich glaube, wir müssen im Bereich Mobilität schauen, dass wir einfach mit offenen Daten arbeiten und dass wir dazu kommen, dass diejenigen Mobilitätsoptionen, die wir einfach schon verfügbar haben, dass wir die miteinander verknüpfen, um dort einfach die Möglichkeit zu haben, dass wir nicht dort die gleichen Erfahrungen machen, wie wir es im Onlinehandel zum Beispiel haben, dass wir sagen, es gibt große Player, die auch dann Vorgaben machen, wie Mobilität dann aussehen soll. Und das ist vielleicht nicht immer im Interesse der Gesamtheit der Gesellschaft. Und da sind wir als öffentliche Hand, als Kommunen gefordert, denke ich, dort einfach Angebote zu schaffen und auch einfach Möglichkeiten zu bieten, als dass wir sagen, wir machen Mobilitätsangebote sichtbar und steuern in gewisser Weise, was auch angezeigt wird an Mobilitätsangeboten. Zum Beispiel seien es bürgerschaftliche Projekte aus Nachbarschaftskontexten, dass wir denen Sichtbarkeit verschaffen, um einfach dort, weil ich glaube, da hapert es häufig dran, dass diese Dinge nicht bekannt sind. Und dass man sagt, man schafft über solche Plattformen, integriert sie in ein intermodales Routing sogar, wie wir es jetzt in Herrenberg machen. Dort haben wir dann einfach Möglichkeiten, ja, einfach in diesem größeren Kontext zu denken und einfach über offene Daten einfach die Möglichkeit zu schaffen, als dass wir nicht so eine marktbeherrschende Stellung von großen Unternehmen irgendwann bekommen. Das ist so der größere Rahmen, warum wir das Ganze eigentlich machen.
Das ist eigentlich eine sehr, sehr, sehr langfristig gedachte Thematik. Kurzfristig gibt es auch sonst noch kleinere Dinge, die so eine Zusammenarbeit bringt?
Ja, auf jeden Fall. Also Ansgar hat ja schon diese langfristige Perspektive angesprochen, dass man einfach erstmal mehr offene Daten in einer Stadt schafft und auch gewisse Ansprüche an Unternehmen und Anbieter stellt, die in der Stadt aktiv werden wollen. Und dann natürlich aber auch kurzfristige Sachen, die durchaus auch langfristig werden können. Wir stoßen auf ganz viel, wo wir sagen, da können wir auch innerhalb der Verwaltung einfach viele Prozesse verändern. Da müssen wir nur dazu lernen, was irgendwie Bereitstellung von Daten zum Beispiel angeht, und da geht es ganz, ganz, ganz viel auch, was die Verwaltung intern lernen kann aus den Projekten.
Und so der Bürger direkt, hat er noch mit der Transparenz vielleicht auch mehr Beteiligung?
Auf jeden Fall. Also dadurch, dass, sagen wir mal, das ist vielleicht ein bisschen ein einseitiger Vorteil für technisch versierte Bürgerinnen und Bürger, aber Beteiligung ist eigentlich ab Punkt 1 des Projekts möglich über GitHub eben, über diese öffentliche Plattform. Und andererseits versuchen wir auch natürlich immer, das Endergebnis unserer Arbeit schon Leute bedienen zu lassen, ausprobieren zu lassen. Und da kann jeder Feedback einbringen, was schon gut funktioniert, was ihm fehlt, was er gern anders hätte an der Anwendung.
Und für Leute, die übersetzen können, wie ich vorher gesagt habe.
Ja, das ganz am Anfang.
Genau. Und der Nutzen für die Bürger, die jetzt vielleicht schon was sehen möchten, gibt es da denn schon was zu sehen?
Ja, auf jeden Fall. Also die Bürgerinnen und Bürger können jederzeit das schon ausprobieren, wie weit wir sind und quasi unseren Work in Progress beobachten. In Ulm ist es beispielsweise, da haben wir jetzt in DigiTransit integriert, die E-Scooter. Da haben einige, es sind ja viele Anbieter in Ulm unterwegs, ein paar davon haben eine Kooperationsvereinbarung mit der Stadt unterschrieben und stellen darüber eben Schnittstellen bereit, die so eine Integration erlauben. Dann haben wir in Ulm abgebildet die Parkhausbelegungszahlen zum Beispiel. Und was wir noch abgebildet haben, sind Stromladestationen. Also wo sind die und sind die frei oder besetzt?
Und in Herrenberg?
Genau, in Herrenberg haben wir vor allem die Echtzeitdaten drin vom ÖPNV. Wir haben quasi vom Verbund, vom Verkehrsverbund Stuttgart die Echtzeitdaten mit in unserem Stadtnavi. Und das verknüpfen wir eben mit den Mobilitätsangeboten in Herrenberg, sodass wir sagen, wir haben das Bike-Sharing-System drin. Ich habe es schon einmal kurz erwähnt. Wir haben die Parkplatzbelegungsdaten jetzt bald im Stadtnavi. Das sind Daten, die auf keiner anderen Plattform zurzeit verfügbar sind, weil wir sie jetzt gerade erst ja auch veröffentlichen. Wir haben jetzt quasi die Schritte gemacht, dort die IT-Strukturen zur Verfügung zu stellen, dass wir diese dann auch veröffentlichen können. Und wir haben eben alle Mobilitätsangebote, die es sonst noch gibt in Herrenberg, seien es die Radabstellanlagen, seien es die Park- und Mitfahrplätze integriert. Wir haben zum Beispiel die nette Toilette, wo, wenn man in der Stadt beim Einkaufen unterwegs ist, das ist jetzt vielleicht nicht unbedingt ein Mobilitätsangebot, aber wir denken auch einfach ein bisschen darüber hinaus. Die nette Toilette, wo man dann eine Toilette findet, wenn man in Herrenberg in der Innenstadt beim Einkaufen ist. Das sind einfach so kleine Dinge, wo man sagt, man verbindet auch Wirtschaftsförderung mit dem Mobilitätsbereich und sagt, man bildet einfach über so eine Plattform Geodaten, die man einfach zur Verfügung hat, über so ein Stadtnavi, wie über so ein DigiTransit ab, um dort einfach ein tolles Angebot, Informationsangebot für die Bürgerinnen und Bürger zu schaffen.
Die nette Toilette.
Ja, was ich ganz vergessen habe in Ulm, wir haben natürlich auch den ÖPNV, dadurch, dass da dankenswerterweise schon offene Daten zugibt.
Also in Ulm muss man nach DigiTransit googeln, in Herrenberg ist das was?
Stadtnavi.
Einfach Stadtnavi. Das heißt, unter DigiTransit und unter Stadtnavi komme ich auf solche übergeordneten Routing-Projekte und kann mir das genauer angucken. Wir haben gehört, wie Herrenberg und Ulm dort an einer Plattform arbeitet, offenen Code, der ursprünglich aus Finnland kam, weiterentwickelt hat, um Mobilitätsdaten aus verschiedenen Plattformen zusammenzubringen, wie zum Beispiel Fahrrad oder E-Scooter, sodass man eigentlich nicht mehr verschiedene Apps benutzen muss, sondern alles auf einer Plattform machen kann. Und das ist auch eine große Chance für die Kommunen, wenn man bedenkt, dass man in anderen Bereichen schon große Gegenspieler wie Amazon hat, um die Hoheit über die eigenen Daten auch in Zukunft zu behalten. Ich glaube, das war so zusammengefasst richtig. Ich sehe euch nicken. Da würde ich jetzt auch noch gern wissen von euch, wie geht es denn überhaupt weiter hier mit der Plattform?
Also beim Projekt Stadtnavi sind wir jetzt gerade, wir sind noch in der Förderlaufzeit drin. Wir haben jetzt noch eine Verlängerung bekommen. Genau, wir haben nochmal Förderanträge geschrieben. Möglicherweise kriegen wir da noch ein bisschen Geld. Das wird sich jetzt in den nächsten Monaten zeigen. Und wir sind jetzt einfach gerade sehr stark daran, Partner zu suchen, also Mitmachkommunen zu suchen. All diejenigen, die meinen, so ein Stadtnavi, so ein DigiTransit sollte es auch in ihrer Kommune geben, dann sind wir da offen zu beraten, wie wir das Ganze auch auf andere Städte übertragen können. Das ist für uns gerade einfach ein wichtiger Aspekt, dass wir sagen, wir möchten das Ganze in andere Städte tragen. Wir suchen Partnerkommunen, weil so ein Projekt, das lebt davon, dass es auch in mehreren Kommunen betrieben wird, dass es weiterentwickelt wird, dass man Serverkapazitäten miteinander teilen kann. Das sind für uns gerade einfach so Themen, dass wir sagen, wir möchten das ganze Projekt in anderen Kommunen auch verfügbar machen. Und dann sind wir einfach mit vielen Akteuren in Abstimmung, die quasi das Ganze auch nochmal übergeordnet vielleicht begleiten können, wenn das Ganze jetzt einfach größer wird, weil wir haben einfach starke Partner jetzt mittlerweile an der Seite. Wir haben kommunale IT-Dienstleister, die Interesse haben, das Ganze auszurollen, die auch schon sehr stark davor sind, das Ganze jetzt auch über landesweite Lösungen nachzudenken. Das ist im Norden von Deutschland gerade so weit, dass man sagt, man möchte solch eine Lösung auch landesweit anbieten. Also da sind gerade einfach viele, ja, ist viel in Bewegung und da tut sich sehr viel und wir sind jetzt einfach dabei, das Ganze noch in die Breite zu tragen und einfach möglichst viele Mitmacherkommunen zu suchen, die, damit das ganze Projekt auch fortgeführt wird und sich einfach weiterentwickelt und ein tolles Angebot hinterher bietet.
Ja, wir in Ulm, wir sind da natürlich auch immer weiterhin am Start. Also erstens schon mal durch das Open Transport Meetup, das sowieso alle 2 Wochen stattfindet, bleibt man da ganz gut am Ball, kriegt mit, welche anderen Kommunen aktiv werden. Da sind auch teilweise Verkehrsverbünde bei diesem Treffen dabei, die sich dafür interessieren, aber auch Leute aus dem Ehrenamt. Und dann bleibt DigiTransit, ist zwar unsere Projektlaufzeit in dem ursprünglichen Projekt, ist Ende des Jahres vorbei. Aber es wird weiterhin bei der digitalen Agenda gehalten werden und wir versuchen das eben weiter zu nutzen, um mehr offene Daten auch in Ulm bereitzustellen, um zu zeigen, guck mal, das ist der Vorteil von offenen Daten, das können wir damit machen. Und aber auch, um selber in der Verwaltung viel zu lernen, wie muss ich zum Beispiel Ausschreibungen gestalten, dass ich mir eine Nachnutzbarkeit der Daten sichere, dass offene Daten dabei rausfallen? Welche Lizenzen gibt es eigentlich so für Daten? Und wie kann ich aus diesem Projekt nur viel, viel Learnings für die Verwaltung an sich mit rausschlagen?
Jetzt hast du gerade gesagt, dass das läuft jetzt dann, eine Projektförderung läuft aus und auch bei Ansgar war das Thema der Projektförderung öfters ein Thema. Ist das dann nicht ein bisschen kontraproduktiv, dass solche Zukunftsperspektiven immer nur auf Projektförderungen laufen oder gibt es da auch Perspektiven, dass das dann auch mal sich in der normalen Arbeit niederschlägt?
Ja, ich glaube, das sind die Vorarbeiten dafür, also ganz viel auch, was wir jetzt schon gewohnt sind, lief früher über viele Fördermöglichkeiten und grundsätzlich finde ich die Förderungen auch nicht schlecht. Das hilft den Kommunen, greift den Kommunen natürlich auch finanziell unter die Arme, wenn dann nicht jedes neue Vorhaben, das man ausprobieren will, 100% selbstfinanziert werden muss. Was wir auch so ein bisschen versuchen, also ich glaube, Ansgar, ich spreche da auch für dich, wir versuchen das den Fördergebern schon rückzuspiegeln, dass gerade es aktuell so ist, dass man am besten immer das größte, tollste, neue Leuchtturmprojekt mit den fancysten Begriffen umschrieben, sich da auf Förderungen bewirbt und immer irgendwie möglichst neue, ja, Leuchttürme, das ist echt so das Lieblingswort, entwickelt. Und versuchen da eben so die Rückmeldung zu geben, hey, das muss gar nicht immer das Verrückteste, Neueste sein, sondern es wird viel mehr bringen, wenn man endlich mal auf vorhandene Arbeit aufsetzen könnte. Also das heißt ja, nur weil wir hier entwickelt haben in den Förderprojekten, dass es schon fertig ist, die Arbeit geht ja erst so richtig los.
Ja, das siehst du auch so, Ansgar, oder?
Ja, absolut. Da kann ich nur zustimmen. Das ist, Projektlaufzeiten sind häufig 2 oder 3 Jahre. Und bis man so ein Projekt mal gestartet hat, bis alle Akteure Bescheid wissen, worum es eigentlich geht, da ist ein Jahr schon vergangen. Und dann geht die Arbeit eigentlich erst richtig los. Und das passiert in Kommunen immer neu. Genau. Und Förderprojekte sind zum einen sehr wichtig, weil sonst die Dinge gar nicht passieren würden. Aber ich denke, es braucht dort einfach zum einen längere Förderlaufzeiten. Und dann sind es genau die Hintergrundsysteme, die eben nicht so besonders toll und die man nicht so toll beschreiben kann mit besonders innovativen Dingen, aber die besonders wichtig sind für solche Projekte und denen fehlt die Finanzierung. Und das ist einfach das, wo man vielleicht nochmal rangehen müsste und vielleicht nochmal Veränderungen in der Förderlandschaft vornehmen müsste. Und da bewegt sich auch manches, aber aktuell ist es noch so, dass dass dort einfach Hemmnisse bestehen und man könnte das Geld vielleicht noch besser einsetzen, wenn man sich dort nochmal Gedanken macht, wie man das Ganze einfach nochmal nachhaltiger gestaltet und vielleicht Förderlaufzeiten verlängert und das Ganze nochmal anders strukturiert. Das ist sicherlich so eine Erkenntnis aus dem Projekt.
Auf jeden Fall war das spannend für mich zu hören, wie sich die Kommunen vernetzen, um auch gegenseitig Synergieeffekte zu haben und vielleicht auch sowas einzusparen und wie langfristig ihr auch in die Zukunft denkt, dass sich quasi die Kommunen die Hoheit über ihre Daten und die Gestaltung der Zugang zu den Daten behalten müssen. Das ist auf jeden Fall eine sehr spannende Sache und ich glaube, wir werden da noch öfters was von hören. Da danke ich auf jeden Fall, dass ihr da wart und wünsche euch noch weiter viel Erfolg.
Ja, vielen Dank. Mir hat es auch viel Spaß gemacht. War schön mit euch.
Dankeschön. Ja, hat Spaß gemacht.
25 Jahre Free
FM. Einfach machen. Gutes hält sich seit 25 Jahren. Bei anderen Radiosendern finden viele Themen nicht statt. Entweder du findest dich damit ab oder du gestaltest deine eigene Sendung. Dank unseres Ausbildungsangebots kannst du selbst einfach mal Radio machen. Könnte ja gut werden. Werde Mitglied und zeige allen, welche Themen in dir brennen.